Mit der Absicht, dass wir erkennen, dass all der Anschein dieser Welt und dieses Lebens nichts ist als trügerischer Schein. Und dass wir unsere Intelligenz derart vermehren, die wahre Wirklichkeit, die eigentliche Natur zu schauen, mit dieser Absicht im Herzen, bitte vermutet, das Sutra im Herzen des transzendenten Wissens gemeinsam zu zeigen.
Also habe ich gehört, ein Zweiter der Erhabene in Rajagriha beim Geiergipfel der zusammen mit einer großen Versammlung des Sangha der Mönche und einer großen Versammlung des Sangha der Bodhisattvas zu jener Zeit hat der Erhabene Samadhi ein Vedendama ausdrücken, ein tiefgründiges Erhellen und zur selben Zeit sah der Ete Avalokiteshvara, der Bodhisattva Mahasattva, während der die tiefgründige Prajnaparamita praktizierte. Auf diese Weise er sah die fünf Skandhas leer jeglicher Natur, sagte durch die Macht des Buddha, der ehrwürdige Shariputra zum edlen Avalokiteshvara, dem Bodhisattva Mahasattva, wie sollte ein Sohn oder eine Tochter aus jeder Familie üben, wie die tiefgründige Prajnaparamita praktizieren möchte. Auf diese Weise angesprochen, sagte der edle Avalokiteshvara, der Bodhisattva Mahasattva zum ehrwürdigen Shariputra. O Shariputra, ein Sohn oder eine Tochter aus edler Familie, die tiefgründige Prajnaparamita praktizieren möchten, sollten auf diese Weise sehen, nämlich, dass die fünf Skandhas mehr jeglicher Natur sind. Form ist Leerheit, während so ist Leerheit Form. Leerheit ist nichts anderes als Form. Form ist nichts anderes als Leerheit. Ebenso sind Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein Leerheit. So, Shariputra, sind alle Dharmas Leerheit. Es gibt keine Merkmale, es gibt keine Geburt und kein Aufhören. Es gibt keine Unreinheit und keine Reinheit. Es gibt kein Abnehmen und kein Zunehmen. Daher, Shariputra, gibt es in Leerheit keine Form, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine Gestaltung, kein Bewusstsein, kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Erscheinung, keinen Ton, keinen Geruch, keinen Geschmack, keine Berührung, keine Damas, keinen Augen, da du bist zu keinem Geist, da du keinen, da du der Damas, keinen Geist, Bewusstseins, da du keine Unwissenheit, kein Ende der Unwissenheit, bis zu keinem Alter und Tod, keinem Ende von Alter und Tod, kein Leiden, keinen Ursprung des Leidens, kein Aufhören des Leidens, keinen Pfad, keine Weisheit, kein Erlangen und kein Nichterlangen. Daher, Shariputra, weil die Bodhisattvas kein Erlangen haben, verweilen sie mit des Prajnaparamita, weil es keine Verdunkelung des Geistes gibt, gibt es keine Angst, sie überschreiten Falschheit und erlangen vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der drei Zeiten erwachen durch Prajnaparamita. Parashya Paramita, völlig zu unübertrefflicher Vara, vollständiger Erleuchtung. Daher sollte das große Mantra der Parashya Paramita, das Mantra großer Einsicht, das unübertreffliche Mantra, das Mantra ohne Gleichen, das Mantra, das alles Leiden schilt, als Wahrheit erkannt werden. Da es keine Täuschung gibt, das Parashya Paramita Mantra wird auf diese Weise gesprochen. Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisattva. So Sariputta sollte sich der Bodhisattva Mahasattva in der tiefgründigen Parashya Paramita üben. Dann erhob sich der Erhabene aus jenem Samadhi und pries den edlen Avalokiteshvara, den Bodhisattva Mahasattva, indem er sagte: Gut, gut, O Sohn aus edler Familie, so ist es, O Sohn aus edler Familie, so ist es. Man sollte die tiefgründige Parashya Paramita praktizieren, gerade so wie du gelehrt hast, und all die Tathagatas werden sich freuen. Als der Erhabene dies gesagt hatte, freute sich der ehrwürdige Shariputra und der edle Avalokiteshvara, der Bodhisattva Mahasattva, diese ganze Versammlung und die Welt mit ihren Göttern, Menschen, Asuras und Gandharvas, und priesen die Worte des Erhabenen.
Jetzt erhebe man die Stimme, um das Lied zu singen des großen Meisters aller Yogis, Milarepa genannt, vortreffliche Beschreibung des mittleren Weges.
Ja. Dein Liebenden und auch nichts, was zu üben. Keine Wege treuen, streiten keine Zeichen. Kein Ergebnis, keine Geist, keine Weisheit. Und lerne auch nichts, was mir Bana wär. Nur aufgesetzte Namen und Begriffe, die drei Bereiche, das was jetzt zu sehen, sind von jeher nicht vorhanden, nicht entstanden. Kein Karma gibt es und kein karmisches Zweifeln, und daher ist auch kein Vertrag. So ist es in sämtlicher Wirklichkeit. Doch ach, was wäre, wenn's eine Wesen gäbe? Wofür hätten die Buddha-Zeiten in Erscheinung? Ein Ergebnis ohne Grund, das gibt es nicht. Daher ist der Wirklichkeit, die so zu sein scheint, jedes Samsara seit Nirvana jenseits davon. Was existiert, das ist es nun, ich sehe, das, was da ist und sich als Dinge zeigt. Und was nicht da ist, wahre Natur, die Leerheit, sind gern nicht zu trennen, sind von einem Schmack. Daher gibt es kein Sein und auch kein Nichtsein, kein Gewahrsein von sich hier und anderen dort. Beides ist keine Einheit, weit und offen, und die, die solche Erkenntnis fähig sind, die sehen nicht bewusst, sie sind weiser. Sind in deinem erleuchteten Geist. deine Erkenntnis ist ohne Fehler, für alle Wesen du ein Schutz. Mutter, vor dir werf ich mich nieder, und dir singe ich Lobpreis.
So,
ja, wir kommen damit zur achten Art der Untersuchung Nagarjunas, eingeleitet durch ein Wort des Buddha. Die Untersuchung beschäftigt sich mit Täter und Tat. Wozu der Buddha sagt, wo ein Täter nicht zu finden ist, da findet sich auch keine Tat.
Yani Rabzi cinneti kurmama namdı, sınan kumun bu namdı. Rengi diyor de, cümle kare, neyden sebep uyudu da. Namba gördü de cümle yedi de. Ne cümle yedi, neyden sebep uyudu. Neyden sebep uyudu, ona sınan kumun batam değil. Rengi yedi. Bir senen de, bu rengi çöpü düzü, neyden sebep uyudu de. Dört senen neyden sebep uyudu, kamadım da, bu demin de tuttu.
Ja, in der inneren Logik der Verse Nagarjunas fragt man sich, wieso an dieser Stelle jetzt die Untersuchung von Täter und Tat erfolgen muss. Es gründet sich auf den Einwand all jener, die immer noch festhalten, beharrlich daran, dass diese Welt wahr und wirklich sei. Und sie sagen, es ist doch alles Quatsch, was du uns da erzählst, dass diese Welt nicht wahr vorhanden sei. Es gibt doch Täter und Tat, das heißt folgebringendes Tun. Das ist doch im Buddhismus allgemein so, dass das Tun als Ursache eine Folge bringt. Es gibt es Täter, es gibt das Tun dieser Täter und die Folgen, die die dann auszubaden haben. Und deshalb gibt es die ganze Welt. Und in der Tat, wenn dem so wäre, dass Täter und Tat eigenständiges Dasein hätten, wie wollte man dann begründen, dass der Anschein der Welt ein bloß trügerischer sei, der jedes eigenen Daseins entbehrt? Man muss also schon ein bisschen drüber nachdenken und genau sich Gedanken machen und untersuchen, wie ist das nun mit Täter und Tat? Gibt es die eigentlich?
Le mina sepa po mando. Le jang sepo teni. Le joba yang sepa po lo tu bu. Sepo teni la ti men juma mando ba. Dobu jo na mando ba ti se na. Le dan sepa po ni. Le sepo lo tu. Le sepa po lo tu. Sepa po yang le la tu gu bu se na. Mene dan da. Tontambar, neta sepa po, nika maro pa. Kunzo to mulan juma tavo, neta sepa po, nika tropa. Nelong tatola, neta sepa po, tropa ta maro pa, yopa ta neta, ta tamje ta tavar, da pa. Oma tanje chino, gomo loro chino.
Ja, wie ist das mit Tat und Täter? Ja. Eines ist sicher klar, wenn man daran festhält, Tat und Täter als wirklich zu bezeichnen, dann kann es nicht anders sein, als dann, dass auch die Folgen wirklich sind. Und diese Folgen sind mithin die ganze Welt, in der wir leben. Und nun, Tat und Täter haben aber eine Beziehung zueinander. So sagt hier Nagarjuna in dem 8. Abschnitt, Täter sein begründet sich durch seine Tat. Doch diese Tat ist auch durch eben jenen Täter abhängig entstanden. Und ansonsten ward für Vorhandensein kein weiterer Grund gesehen. Wenn ich Tat und Täter miteinander in Beziehung setze, sage ich, was, in welcher Hinsicht ist jemand ein Täter? Ein Täter ist er doch nur dadurch, dass er etwas tut. Gut, dann sagen wir aufgrund des Tuns, nämlich aufgrund dieser Tat, ist er ein Täter. Besteht aber jetzt diese Tat eigenständig? Hat sie eine eigenständige Wirklichkeit? Dann hätte sie auch der Täter dann. Diese Tat aber ihrerseits ist nur insofern eine Tat, als sie die Tat eines Täters ist. Und damit bedingt das eine das andere und das andere das eine. Und es gibt kein unabhängiges Tätersein und keine unabhängige Tat. Keine andere äußere Ursache dafür ist irgendwo zu sehen, dass der eine Täter und das andere Tat ist. Dann fragt man sich, okay, wenn das so ist, wie verhält sich dann mit diesem Eindruck, unter dem wir leben, dass dieses ganze Leben und diese Welt voller Täter zu sein scheint und voller Tun? All dieses Tun ist wie das Tun in einem Traum. Und obwohl dem Anschein nach, da alles ist, wie Tat und Täter, letztendlich gibt es davon kein eigenständiges Sein, weder ist der Täter da noch weg. Es gibt weder ein Dasein von Täter noch ein Wegsein von Täter. Letztendliche Wirklichkeit entzieht sich jeder Beschreibung über dein Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Täter und Tat. Diese letzte Aussage geht konform mit der Weltauffassung jener, die alle Meinungen über diese Welt zurückweisen, der Prasangika Madhyamaka Schule. Wenn man sie kurz fasst, dann sind es immer diese drei Schritte, die man kennen sollte, nämlich dass dem bloßen Anschein nach in dieser Welt es Tat und Täter gibt und leugnbar der Eindruck fortbesteht. Dass bei näherer Überprüfung sich herausstellt, dass solches Tätersein und Tat doch frei ist davon, eigenständig Ding an sich zu sein und eben bloßer, schierer Eindruck ist. Letztendlich aber in eigentlicher Wirklichkeit, es ist da weder ein Dasein noch ein Nicht-Dasein von Täter, Gift und Tat. Man kann sich vorstellen, wie es im Traum uns ergehen könnte, dass wir unter einem Anflug von Zorn einen der Leute, die wir nicht ausstehen können, einen unserer Feinde, umbringen und dass solches Tun, eben als, als das Tun eines Täters erscheint in diesem Traum, wird man sich doch bewusst, dass es um bloß einen Traum sich handelt, dann hat all dieses Tun dieses Täters nur den bloßen Anschein. Und nichts steckt dahinter mehr an eigenständiger Wirklichkeit. Letztendlich aber, weil es eben ein Traum nur ist, gibt es da gar nichts zu sagen darüber, ob da ein Dasein oder ein Nicht-Dasein von Tat und Täter sei. Das ist der gleiche Aussagegehalt, wie wir ihn finden in dem Lied Milarepa. Und wo Milarepa sagt, Leta ne mi je bilo kolominija mi, da?
Leta, leta na mi mi, te sem kolominija. Le mi, leti, drevo mi na kolominija. Kolominija.
Da ist kein Tun und auch nicht das Heranreifen als Folge dieses Tuns, weshalb der Leidenskreislauf nicht einmal als Name hat Bestand. Gibt es kein Tun selbst am Anfang mit eigenständiger Wirklichkeit, wie soll es dann die Folge von Tun geben, zu der dieses Handeln heranreift? Und wenn dann als Folge von solchen Tun man normalerweise denkt, dass die gesamte Welt gebildet sei, diese Welt des Leidenskreislaufs, dann gibt es diesen Leidenskreislauf nicht eigentlich wirklich, weil seine Ursache, das Tun, zu Anfangs keinen Bestand hat. Und dann, damit ist dieser Leidenskreislauf nicht nur eigentlich nicht vorhanden, selbst der Name dieses Leidenskreislaufs hat keine eigenständige Wirklichkeit. Haben wir da nicht mit einem Problem geschaffen? So die ganze Welt voll solcher Leute, die da nichts halten von den Auswirkungen ihres Tuns. Die nicht davon sprechen, als habe ihr eigenes Tun eine Folge, die sie dann später auszubaden hätten. Die Mehrzahl der Leute würde uns dazu stimmen. Doch hier ist ein Unterschied. Die Mehrzahl dieser Leute eben pflegt die Ansicht, dass selbst auf der Ebene des Anscheins es keine Folgen eigenen Tuns gäbe. Diejenigen aber, die hier im mittleren Weg jede Meinung über diese Welt zurückweisen als widersprüchlich, diese aber sagen, dem Anschein nach, da kein Problem. Unleugnbar und unfehlbar tritt die Wirkung des eigenen Tuns ein, die man dann auszubaden hat. In eigentlicher Wirklichkeit gibt es aber eine solche Tat nicht und damit auch nicht ihre Folge. Wenn man selber der Meinung ist, jetzt ganz persönlich, also das ist doch alles nichts, das ist doch Quatsch mit diesem Karma, dieser Ursache und Handlung als Ursache und Wirkung. Das kann ja wohl nicht angehen. Wenn man so eine Meinung vertritt, dann muss man sie eigentlich auch begründen können. Dann sollte man wirklich sich Gedanken darum machen, wieso und aufgrund welcher eindeutiger Anzeichen es sich halten lässt, zu sagen, dass eigenes Handeln nicht eine Folge brächte für sich selbst. Und das ist eben genau die Überprüfung, die hier Nagarjuna vollzieht, wenn er hinausgeht über den bloßen Anschein des Vorhandenseins von Tat und Täter, indem er sich fragt, okay, wenn dieser Täter wirklich eigenständig existiert und diese Tat dieses Täters, dann frage ich mich da einfach, wer von beiden ist denn jetzt eher da? Ist da eher da die Tat vor dem Täter? Oder ist der Täter da vor seiner Tat? Wenn der Täter vor seiner Tat da wäre, in welchem Sinne ist er dann Täter? Hat er nichts getan? Und wenn die Tat vor dem Täter käme, wessen Tat sollte sie dann sein? Das kann also nicht stimmen und damit ist der Eindruck falsch, den wir hegen und pflegen, dass hinter dem Anschein dieser Welt von Tun und Täter dahinter eine eigenständige Wirklichkeit wäre. Und was verbleibt dann, wenn wir durch Überprüfung mit Einsatz unseres eigenen kritischen Denkvermögens herausgefunden haben, dass so ein Ding an sich von Täter und von Tat nicht bestehen kann? Was verbleibt dann noch? Dann verbleibt eben genau das, was wir schon kennen, nämlich aus dem eigenen Traum erleben, dann verbleibt ganz präzise und klar der Anschein von Tun und Täter.
Letan sepa po chichi ton tambar maro te lemana sepo meba sepo meba lesin jawata sepo po mana le ma sepo sepo po jibisu.
Wenn man es nochmal ganz konzentriert in Form eines logischen Argumentes bringt, gegeben sei Tat und Täter. Die Aussage, es wird behauptet, in eigentlicher Wirklichkeit existieren sie nicht. Warum? Weil erstens vor seiner Tat vorhanden der Täter ein tatenloser Täter wäre. Zweitens, weil nach seiner Handlung oder die Tat vor dem Täter diese Tat, die Tat ohne Täter wäre. Was zum Widerspruch
führt.
Aus diesem Grunde hat Milarepa es so ausgedrückt in seinem Lied und sagt, kein Karma gibt es dort, keine Handlung und nichts als Folge dieser Handlung, die dann heranreift. Wenn das also der Grund ist, weshalb wir dazu kommen, Tat und Täter als eigentlich nicht vorhanden zu bezeichnen, dann ist das okay. Wenn wir also eine solche gründliche Überprüfung vorausgehen lassen und dann meinen, ein Täter gibt es nicht und auch keine Tat und auch nicht die Folge seines Tuns, eigentlich sind diese nicht vorhanden, dann ist darin kein Fehler zu sehen. Und wenn man es nochmal vielleicht auf eine andere Weise auf den Punkt bringt, dann ist es eine Kernaussage auf dem Weg des Buddha, festzustellen, dass da ein Ich der Person nicht existiert. Und wenn es zu allem Anfang dieses Ich, dieses Selbst nicht gab, nicht gibt, nicht geben wird, wo soll dann diese Tat, dieses Tun und die Folgen dieses Tuns Bestand haben, wenn da kein Ich ist, das solche Tat begehen könnte?
Jetzt
zitieren wir das mal gemeinsam. Peter, sein begründet sich durch seine Tat, doch diese Tat ist auch durch eben jenen Täter abhängig entstanden und ansonsten war für vorhanden sein kein weiterer Grund gesehen. Damit sind wir bei der 9. Untersuchung angelangt und Nagarjuna, wie zuvor, zitiert den Buddha. Der Buddha sagt zu dem Thema der Untersuchung, nämlich die Untersuchung des Vorherigen, er sagt Folgendes. Dingliche Gestaltungskraft ist von selbst und mein leer. Wenn kein Lebewesen da ist, ist auch Leben unauffindbar. Alle diese Dinge sind wie Wasserblasen, sind wie ein Bananenbaum, sind wie Zaubertrug, wie Blitz am Himmelszelt. So wie Mond im Wasser leuchtet, gleichen sie der Spiegelung in Luft.
Also die
Nadi, dann hat die Amen. Ja, warum? Auch in der inneren Logik der Verse von Nagarjuna fängt er jetzt an, sich diesen zu widmen, der Untersuchung des vorherigen. Und das hat damit zu tun, dass es innerhalb derer, die dem Weg des Buddha folgen, im kleinen Fahrzeug, solche gibt, die man einteilen kann in die 18 Schulen des kleinen Fahrzeugs. Und darunter sind fünf dieser 18 Schulen der Meinung, dass das Ich einer Person eine substanzielle Wirklichkeit habe. Um also den Eindruck zu widerlegen, dass das Ich der Person wirklich Substanz, Materie, etwas Festes, Vorhandenes ist. Deswegen schickt sich an, Nagarjuna hier diese Untersuchung durchzuführen und kommt zu dem Schluss, dass ein solches Ich nicht vorhanden ist. Und innerhalb des kleinen Fahrzeugs war es früher üblich, eben solche 18 Schulen zu beschreiben. Von diesen 18 sind es genau 5, die sich damit befassen, ein Ich einer Person als substanziell vorhanden zu erklären. So, die Untersuchung von Nagarjuna, Untersuchung des Vorherigen, bezieht sich also im Kern darauf nachzuweisen, dass dieses Ich einer Person keine substanzielle Wirklichkeit bildet. Und die Überlegung geht dahin zu sagen, wenn denn ein solches Ich einer Person wirklich vorhanden wäre, dann muss es irgendwo in den drei Zeiten vorhanden sein. Muss also in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft existieren. Und genau das überprüft er hier. Und er sagt, es muss also entweder vorher, vor der Wahrnehmung in den Sinnesorganen, nach der Wahrnehmung oder genau gleichzeitig passieren. Und so sagt er, und sagt Nagarjuna hier, wer immer vor der Gegenwart des Wahrnehmens, jetzt genau und später als das Wahrnehmen nicht ist, diesen Wahrnehmer, als sei er nicht da oder als da zu denken, derart zu denken, wäre nur verkehrt.
Wenn er mir gesagt hat, wenn er mir gesagt hat,
Kannst du Jona?
Jona, den ich da gehört habe.
wenn ein solches Ich einer Person sowohl vor der Wahrnehmung wie während der Wahrnehmung wie auch nach der Wahrnehmung auftaucht, dann wäre ein solches Ich der Person beständig. Es wäre dauerhaft und unveränderlich, weil es vorher wie während der Wahrnehmung wie auch hinterher genau ein und dasselbe ist. Wenn es aber andersrum so wäre, dass zwar vor der Wahrnehmung unserer Sinnesorgane, vor der Wahrnehmung da kein Ich ist und hinterher auch nicht, aber jetzt im Moment, genau hier und jetzt, da ein solches Ich vorhanden wäre während der Wahrnehmung, dann wäre dieses Ich, das da so gleichzeitig mit dem Moment der Gegenwart der Wahrnehmung auftrete, ein ganz flüchtiges, ein flackerhaftes Ich, was eben nur einen momenthaften Charakter hätte. Wenn also das Ich der Person zum Zeitpunkt, da wo wir eine Tat begehen, ein und dasselbe Ich ist wie das Ich der Person, was wir vorhanden wählen, dann später, wenn wir die Folgen unseres Tuns als die Fülle der Schwierigkeiten, Leiden und Kummer ausbaden müssen, dann wäre dieses Ich der Person ein dauerhaftes, also ein beständiges, etwas, was keine Veränderung erfahren hat.
Dann fragt man sich, was hat das jetzt nur für einen Nachteil, wenn das Ich derart Bestand hätte? Doch völlig okay. Man denkt noch, naja, da war halt das Ich, das zu dem Zeitpunkt des Tuns, das war jetzt mein Ich, ne? Und dann hinterher, als die Folgen davon hatte, war es auch mein Ich, natürlich. Wo ist das Problem? Problem ist, dass dieses Ich dann ein beständiges und unveränderliches wäre. Unveränderlich hat aber eine ganze Menge Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass nichts, was auch immer dieses Ich beeindruckt. Da kann überhaupt keine Wechselwirkung stattfinden. Da kann noch nicht mal eine Erfahrung stattfinden. Da wird nichts wahrgenommen, da passiert nichts, da tut sich überhaupt nichts. Ein unveränderlicher, ewiger Bestand, der keinerlei Beeinflussung von außen mehr zulässt. Das ist eigentlich hier. Ja.
Wenn man möchte kontro seine Seba in der Seba Pote Maruna Zero Mare, Demba Maru. Kondru wanga mochi se na, ma se papu kaza te naruto marubare. Date naruto. Se papu le, ma se papu naruto. Ma se papu le, se papu naruto marubare.
Innen te, kasi, te kanta junzin te latina.
Le, kanta junzin.
Und das hat die Folge, wenn wir uns eine Situation vorstellen, wo jemand unter dem Einfluss von Ärger, wo also Ärger oder Zorn in ihm entsteht, dann jemand anders dann später umbringt durch den Einfluss dieses Ärgers, dass ich der Person, die da jemand umbringt, vor dem Tun, vor dem Umbringen des Feindes keinen eigentlichen Bestand hat.
Diese Natsiki, die Leda Seba Potapa Natsiki Sashuriti. Jeder Mamuja, Leda Mamuja.
Aus diesem Kapitel der Untersuchung hier hat Rinpoche den Vers herausgenommen, der am meisten Tiefgang hat, der also am meisten in sich einschließt. Es gibt eine ganze Reihe von Versen in Nagarjunas Kapitel zur Untersuchung des vorherigen, aber dieser ist derjenige, der am meisten Brisanz und Sprengkraft in sich trägt. Kurz gesagt, verhält es sich mit unserem Ich, und mit Tat und Täter genau so, wie wir es kennen aus unserem Traum erleben. Dem bloßen Anschein nach ist alles da, aber eigentlich nicht. Wer immer vor der Gegenwart des Wahrnehmens jetzt genau und später als das Wahrnehmen nicht ist, diesen Wahrnehmer, als sei er nicht da oder da zu denken, derart zu denken, wäre nur verkehrt. Ja, damit gehen wir zu etwas Neuem über, einer weiteren Untersuchung der von Feuer und Zündholz oder Feuer und Feuerholz. Die Untersuchung ist eingeleitet durch ein Zitat des Buddha. Der sagt dann nämlich, das Zündholz und die Reibefläche zusammen mit der Mühe der Hand sind drei, die jenen Umstand bilden, aus dem heraus ein Feuer erst entsteht. Und dann, wenn es sein Werk vollbracht, nach kurzer Dauer rasch vergeht. Woher dieses Feuer erst gekommen, wohin es dann gegangen ist, das ist es, was die Weisen untersuchen. So haben sie in jeder Himmelsrichtung und dazwischen und dann überall gesucht. Und doch ist dieses Gehen und dies Kommen nicht gefunden. Derart sind die Skandhas und Ayatanas und Datus von innen leer und dabei leer von außen, alles frei von selbstständigem Sein, ist alles ohne Aufenthalt und Bleibe. So ist die Eigentümlichkeit von allem, was erscheint, nichts anderes zu sein als Raum in seiner Wesensart. Hier gab es so ein Niawa Lemba Po dann da wäre.
Lemba Po da, Lanza Pumbo.
Also, den ich gerade so, oder? Ja, denn ich kann so eine Pumba, aber ich kann so, kann das gar so, oder?
Du, das ist der Pension, du bist ein Meta mit Kinsey. Niawa Lemba Po da, da, Lanza Pumbo, Jote. Pension, du bist ein Meta mit Kinsey.
Ja, und kannst du,
du, den du kennst.
Kennst du,
du, den du kennst.
So kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Untersuchung von Feuer und Feuerholz, weil jene, die an dieser Welt festhalten, als ob sie wahr und wirklich sei, einwenden und sagen, ja, das macht doch alles nichts, wenn du uns sagst, dass Tat und Täter voneinander abhängig sind. Das ist doch genau so, wie das Ich der Person und ja, also dieses Ich dieser Person ist das, was die gesamte Erlebnismenge in den fünf Skandhas auf sich lädt, in Verbindung mit dem, was diese Erlebnismengen sind, die fünf Skandhas. Also das Ich, was diese fünf Skandhas besitzt oder in Besitz nimmt und darin lebt, erlebt, ist doch genau so. Die beiden beziehen sich aufeinander, natürlich beziehen sie sich aufeinander. Die Erlebniswelt der Person in ihren fünf Bereichen hängt von dem Erlebenden, dem Ich, ab. Das Ich hängt von dieser Erlebniswelt ab. Die passen doch gut zueinander. Wo ist das Problem? Und darin liegt die Unterstellung, dass eine solche Beziehung, wo das eine sich auf das andere und das andere auf das eine bezieht, eine Wirklichkeit begründet. Und um diesen Eindruck auszumerzen, um klarzustellen, dass das, was in solcher wechselwirkender Abhängigkeit besteht, automatisch auch seine Eigenständigkeit und damit seine Wirklichkeit verliert. Deshalb untersucht Nagarjuna diesen Sachverhalt am Beispiel auch des Feuerholzes. Und da ist es so, wenn man zwei Holzstücke fest aneinander reibt, so war das damals üblich, dann entsteht an einer bestimmten Stelle durch dieses heftige Aneinanderreiben Hitze, die dann sogar in Feuer ausbricht. Und woher dann dieses Feuer genau gekommen ist, wohin es hinterher geht, das vermag man eigentlich gar nicht so genau zu sagen. Es ist geradezu so, dass jene, die hier, also an der Welt, als Wahrheit wirklich festhalten, das Verhältnis von Dingen, wenn sie sich aufeinander beziehen, sogar noch zur Begründung für das Wirklichsein heranziehen. Und das liegt daran, dass sie einfach alles, was sie an Meinung über diese Welt haben, sozusagen die Art und Weise, wie man sich denkt, dass die Welt ist, genau so für bare Münze nehmen und einfach sagen, ja, das ist so, weil ich es mir so denke. Während im Gegensatz dazu, im großartigen Fahrzeug, im Besonderen im mittleren Weg, man das gegenseitige voneinander abhängig sein als Beispiel und klares Anzeichen dafür auswertet, dass eben die Dinge keine eigenständige Natur haben. Dass ihnen das Ding an sich dahinter fehlt, dass es ein bloßer wechselwirkender Anschein ist. Nämlich so wie im Traum, wo ja auch der Anschein der Dinge ganz klar in Wechselwirkung steht, aber eben dahinter nichts steht, hinter diesem Anschein. Und bei dem Vorgang des heftigen Aneinanderreibens von Holz, das dann als Feuer sich entzündet, hängt das, was dann verbrannt wird, nämlich das Holz, sozusagen das Feuerholz, und das, was verbrennt, das Feuer, hängen beide voneinander ab. Sie haben kein eigenständiges Sein. Es gibt nicht das Feuerholz, ohne dass da ein Feuer wäre, das es brennt. Und man kann auch nicht von diesem Feuer sprechen, ohne dass da etwas wäre, das dieses Feuer eben brennt. Dazu gibt es einen ausführlichen Kommentar in diesem Buch, Die Sonne der Weisheit, abgedruckt, und das mag vielleicht jeder selber nochmal lesen, wenn es ihm oder ihr hier jetzt nicht sofort alles eindeutig einleuchtet. Das ist jetzt der erste Vers in dem Abschnitt 10. Falls etwas nur im Hinblick auf ein anderes besteht und das andere im Hinblick nur
eben dieses
was aber dann bestünde dann mit Blick auf was?
Meine Kenny, meine Meinte, Kenny, jeder mehr mit. Meine Kinder, die Meinte, meine Kenny, die den, die Leute.
Die Nantulo. So, gehen wir zum zweiten Vers und lesen ihn gemeinsam.
Feuer, Holz ist nicht das Feuer, Feuer aber ist nicht anderswo als Holz. Holz ist nicht Besitz von Feuer, auf Feuer gründet Holz nicht und auf Holz nicht Feuer.
Also, die Degaslokschan, ja? Okay. Wir sollen gleich den dritten Vers einfach gemeinsam lesen.
Durch Feuer und durch Feuerholz gezeigt ist fünffache Beziehung von Erfahrungswelt und selbst widerlegt desgleichen sind auch Vasen und Tücher und restlos alles so erklärt.
Die ganze Logik, die sich hier entfaltet bei der Untersuchung von Feuer und Feuerholz, macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn man sie später auch auf andere Sinn entsprechend übertragen kann. Man muss also sie in Beziehung setzen zu allen anderen Bereichen, in denen die Erfahrungswelt und das Ich, das Selbst, diese Erfahrungswelt miteinander in Verbindung treten. Und so letztlich auf alles in der Welt. Ja, damit kommen wir zur Untersuchung des im Kreise Gehens, des sich im Kreislauf des Leidens befinden. Und der Buddha sagt dazu, in einem kurzen Wort, er sagt, Vorheriges ist unauffindbar. Unauffindbar ist auch Späteres. Dazwischen gibt es nichts zu finden. Und die Untersuchung kommt an dieser Stelle deshalb zum Tragen, weil jene, die an der Welt festhalten, als wahr und wirklich, dann sagen, naja gut, mit Feuer und Feuerholz, das lass mal so sein, da haben wir nichts dagegen, das verbrennt halt, aber die ganze Welt des Leidenskreislaufs Samsara, das existiert schon. Und zwar einfach deshalb, weil derjenige, der in diesem Kreis umhergetrieben wird, der im Leiden umherirrt in dieser Welt, weil der existiert. Deswegen existiert auch die Welt, in der er umherirrt. Und für das Vorhandensein von dieser Welt des Leidenskreislaufs braucht man natürlich jemanden, der in diesem Leidenskreislauf auch leidet. Wenn da keiner umherirrt und umherwandert im Leiden, mit welcher Berechtigung könnte man dann davon sprechen, dass eine solche Welt des Leidens existiert? Keine Leidenswelt ist da, ohne dass da jemand leidet.
Kana Dito nande kewa tanga kini maase to yamate denba trupa maase yamate linki to yamate desena kewa tanga ke maro pare kewa tanga ke maro pare senan kola maro pare dene pata nate ke chita pare Kewa ta gahi ni chuchi. Madhu te kewa gahi ni ngapse yam te linki to yam te besa. Denba trupe. Denba trupe na ngapse yam te linki to yam te besa. Tedar yena ya kewa gahi te tende tanto tende tutrupe.
Und die Untersuchung bezieht sich auf das, was eigentlich das um Kreise gehen in Samsara, nämlich die zwangsläufige Folge von Wiedergeburt, Abfolge von Wiedergeburt hier ist, und beschreibt jetzt, wie geboren sein und wie sterben dann miteinander in Beziehung stehen. Und die Untersuchung zeigt, dass die Tatsache des Geborenwerdens und die des Alterns und Sterbens weder so sein können, dass die Geburt dem Altern und Sterben vorausgehen, noch Altern und Sterben der Geburt vorausgehen kann, noch können Geburt und Altern und Sterben gleichzeitig passieren. Und deshalb steht es hier, was nicht als Folge von, als Folge und Abfolge, was nicht als Folge von zuvor und später und nicht einmal zugleich auftreten kann, geboren werden und altern, sterben. Warum ereiferst du dich an diesen Ideen?
Kurva denba tromna keke trokuru. Keva da keva trokuru, denba trokuru. Keva da, keva denba matro jyotin karasena. Keva ma, rangi ki tromna keva mana sungu doga, keva mana. Keva mana sona, teni nambalola keva ngasa ke lembasena, keva nama. Mache partie betunda. Hewa nana, mache partie betunda. Die Senna, die Tiewa da gaji nima. Tiewa nana, mache partie betunda. Tiewa tarwata. Hewa nana, mache partie betunda.
Na, das kommt jetzt vielleicht doch etwas arg seltsam vor.
Der Tiewa nana, kele melunga.
Dass hier Geburt und Altern, Sterben nicht wenigstens in einer Reihenfolge auftreten könnten. Aber man muss bedenken, hier geht es ja um die Untersuchung des Leidenskreislaufs im Allgemeinen. Das heißt, es geht darum, um diesen Prozess zu verstehen, wo man wieder und wieder, das heißt von Geburt zu Geburt zu Geburt, immer wieder in diesem Kreislauf umherirrt. Das ist also eine Folge verschiedener Geburten und Lebzeiten. So aus dieser Perspektive, wenn man dann behauptet, so etwas wie geboren werden, das gibt es wirklich. So etwas wie alt werden und sterben, das gäbe es wirklich. Wenn man das behauptet, weil man meint eben, dass diese Welt ja wirklich dinglich fest existiert, dann würde das bedeuten, nehmen wir an, ein wirkliches Geborensein soll jetzt soll so passieren, dass wenn Sterben dem Geborensein vorausgeht, dann ist es klar, dann wäre das, wenn Sterben dem Geborensein vorausgeht, dann ist da nichts, was geboren ist, also ist ein Sterben, ohne dass da überhaupt etwas geboren wurde, weil das Sterben, die Geburt nach dem Sterben kommt. Wenn umgekehrt man sagt, die Geburt kommt vor dem Sterben, was soll denn dann wirklich geboren werden? Denn da müsste ja jemand in einem vorausgehenden Leben nicht gestorben sein, weil das Sterben ja erst nachher kommt.
Ja.
Das bezieht sich allerdings nur auf die Annahme, dass eine solche Geburt eine wirkliche, materielle, vorhandene Geburt wäre. Dann wäre das ein Widerspruch, dass eine wirkliche Geburt stattfindet und der Tod erst hinterher kommt. Denn ohne ein vorausgehenden Tod, dass jemand vorausgehend erstmal wirklich stirbt, kann er nicht wirklich geboren werden. Aber kein Widerspruch besteht in Bezug auf den Anschein, den bloßen Anschein des Geborenwerdens und Sterbens. Das ist geradezu so, als wenn man im Traum sich vorstellt, da ist als eine Frau und die kriegt dann ein Kind, das Kind wächst daran und stirbt dann später und so weiter. All diese Vorgänge von geboren werden und dann sterben müssen, das kann sich im Traum vollziehen, ohne dass damit nur ein kleiner Funken von Wirklichkeit begründet wird. Und das Ergebnis dieser Untersuchung hier heißt nichts anderes, als wenn geboren werden und dann altern und sterben, keine eigenständige Natur haben. Wenn sie kein eigenständiges Dasein haben, es gibt keine Geburt an sich und es gibt kein Sterben an sich, worin soll dann dieser Kreislauf des Leidens bestehen, der eben sonst das fortwährende sich wiedergebären von geboren werden, zu sterben und so weiter ist. Ohne Geburt und Tod gibt es keinen Kreislauf des Leidens. Und andersrum gesagt, wenn dann als Folge dieser Überprüfung geboren werden und auch Altern, Sterben nichts anderes sind als bloßer Anschein, dann genau ist eben dieser Leidenskreislauf ein bloßer, trügerischer Schein.
Was nicht als Folge von zuvor und später und nicht einmal zugleich auftreten kann, geboren werden und altern sterben, warum ereiferst du dich an diesen Ideen?
Das ist einfach die Frage, die man sich dann stellt, wenn es denn nie wirklich geboren werden gab und gibt, wenn es dann nie ein Altern gibt und Sterben, ja, was soll denn all das Gerede davon? Warum die große Aufregung über Geburt, über Altern und Tod?
Milarepa
hat es in einem seiner Lieder so trefflich formuliert, indem er sagt, wenn die Tatsache, dass da eigentlich kein Altern ist, nicht begriffen wird, ist Leiden unter Altern ohne Ende. Wenn die Tatsache, dass da kein eigentliches Kranksein ist, nicht begriffen wird, ist Leiden unter Krankheit ohne Ende. Und wenn man nicht also die wahre Natur des Anscheins von Altwerden und die wahre Natur des bloßen Anscheins von Krankwerden verstanden hat, dann wird man eben diesen Anschein von Altwerden für wahrhaltend und eben diesen Anschein von Krankwerden für wahrhaltend unter Altern und unter Krankwerden ohne Ende und ohne Grenze leiden. Und hier kommt gerade mit einer Feststellung von tiefgreifender Auswirkung gesagt, unseres Leben, betrachten wir doch einfach mal, machen wir dann eine Bestandsaufnahme über dieses Leben, was wir bisher geführt haben, vielleicht noch weiterführen. Die Hälfte unseres Lebens, im Groben betrachtet, vollzieht sich in der Nacht. Da sind wir im Traum. In etwas, was wir vom Grunde auf her als nicht wirklich verstehen. Und die andere Hälfte des Lebens sind wir in diesem Alltag. Wie kommt es, dass wir zu der Meinung gelangen, inmitten all dieser Sequenzen von unwirklichen Träumen, das seien so Verbindungsstücke von wirklichem Dasein. Wie kommen wir dazu, zu behaupten, dass zwischen unseren Träumen da plötzlich so Brücken von wahren, wirklichen Alltagserleben sich abspielen? Deswegen sagt Milarepa in seinem Lied, herrlich, diese Eigenschaften dieser drei Bereiche der Leidenswelt. Was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch wie wunderbar. Alles, was diese Welt ausmacht, ist eigentlich nicht vorhanden. Und trotzdem, das, was nicht vorhanden ist, was eigentlich gar nicht gibt, es erscheint so präzis und klar als die gesamte Welt dieses Universums. Das ist wahrhaft ein Wunder. Wenn man begreift, dass all der Anschein dieses Leidenskreislaufs, also alles das, was diese Welt ausmacht, das im Kreise gehen, im Leiden, letztlich nur ein bloßer Anschein ist, der näherer Überprüfung nicht standhält und sich erweist als frei von Ding an sich, von eigenem Sein, dann ist dieser leere Anschein und das, was nicht vorhanden ist und doch erscheint, eben Anschein und Leersein, Leersein und Anschein zugleich, das ist ein wahres Wunder. Das ist einfach wunderbar. Erquicklich, köstlich. Ebenso wie im Traum, wenn es uns selbst in unseren heftigsten Albträumen wieder führe, dass wir dort eben bemerkten, es sei bloß ein Traum. Dann kann gar nichts mehr passieren. Die größte Feuersbrunst kann uns nicht brennen, die Fluten nicht ertränken. Mitten im Raum können wir umherfliegen, im Bewusstsein dessen, dass es bloß ein Traum ist. Dann kann man lachen über all diesen Eindruck vermeintlichen Leiden. Ja, damit kommen wir zum Punkt 12 der Untersuchung von Kummer und Leid. Und bei dieser Untersuchung von Kummer und Leid sagt der Buddha zu dem Thema: Leiden ist von Leiden leer. Ja, warum müssen wir uns jetzt mit Kummer und Leid befassen? Das liegt daran, weil jene, die an dem Eindruck dieser Welt für wahr und wirklich festhalten, jetzt sagen, jetzt reicht uns aber, willst du uns ausreden, dass da ein Ich, ein Selbst existiere. Dieses Ich und Selbst existiert doch, weil ich leide. Merke ich doch. Weil Leiden wirklich da ist, weil Leiden und Schmerz und Kummer da ist, verdammt nochmal, deswegen ist auch dieses Ich da. Und es ist in der Tat so, wenn man jetzt dieser Überlegung folgte und sagt, Leiden existiert wirklich, Schmerz ist wirklich da, Kummer ist wirklich da, dann muss es auch jemanden geben, den dies bekümmert. Dann muss es jemanden geben, der darunter leidet. Und dann gibt es keine Möglichkeit, das aufzuhalten mit der Konsequenz, dass diese gesamte Welt wahr und wirklich ist. Und so ist es auch im Traum, da haben wir die vielfältigsten Formen von Leiden, die wir erfahren können. Wir könnten Albträume haben, wo wir von Feuersbrunst erfasst werden, wo wir von großen Fluten hinweggeschwemmt und ertränkt werden. Wir könnten Leiden haben im Traum, dass es uns widerfährt, dass die engsten Freunde uns verlassen und so fort. Unsägliches Leid ohne Grenze kann man sich vorstellen im Traum. Und doch ist das, was im Traum passiert, nichts anderes als ein bloßes Auftreten, ein Anschein, der in Wechselwirkung entsteht. Und wir wissen wohl, dass im Traum all das keine Wirkung hat. Das ist letztlich keine Wirklichkeit hinter diesem Anschein von Leiden. Und deswegen begründet allein der Anschein von Leiden noch keine Wirklichkeit. Das muss man sich klar machen. Der bloße Anschein des Auftretens von Leiden ist kein Beweis für das wirkliche Vorhandensein von Leiden. Wie wir im Traum nämlich uns selbst plausibel machen können. Nagarjuna selbst sagt in seiner Untersuchung von Kummer und Leid, er sagt, das, was einzig Leiden ist, also diese Welt des Leidens, das, was einzig Leiden ist, ist vierfach nicht entstanden. Mehr noch sind alle äußeren Dinge auf vierfache Weise nicht entstanden. Das hat es damit auf sich. Das ist das, was wir bereits kennen vom allen Anfang dieser Untersuchung her, von Nummer 1. Nämlich, wenn ich sage, das sei jetzt Leiden, das sei mein Kummer und mein Schmerz hier aufgetaucht, durch was denn, bitteschön, ist er entstanden? Nicht aus sich selbst und nicht aus anderem und nicht aus beiden und auch nicht grundlos durch reinen Zufall ist er mir beschert. Deshalb kann man sagen, das, was sich hier abspielt, als der Eindruck von Leid und Schmerz, ist nichts als bloßer Anschein. Ein bloßer Anschein, gleichwohl in Wechselwirkung der verschiedenen Arten von Anschein untereinander.
Das, was einzig Leiden ist, ist vierfach nicht entstanden. Mehr noch sind alle äußeren Dinge auf vierfache Weise nicht entstanden.
Der Nachsatz, der hier drin ist, nämlich die Bedeutung, dass alle äußeren Dinge nicht vorhanden seien, nicht entstanden nämlich aus vierfacher Bedingung, der bezieht sich zum Beispiel auf den Anschein eines Feindes, der in uns Ärger und Zorn und Leiden auslöst. Ein solcher äußerer Bezugspunkt unserer Wahrnehmung, wie ein solcher Feind, als Beispiel nur genommen, für alle anderen Dinge stehend, ist nicht entstanden aus sich selbst. Der Feind erzeugt sich nicht selber. Er ist aber auch nicht aus etwas entstanden, das völlig wesensfremd von ihm selbst wäre, völlig andersartig. Auch aus einer Kombination von beiden, des Entstehens aus selbst und aus anderem, ist er nicht entstanden. Und schließlich kommt er nicht uns zu Gesichte völlig grundlos und aus reinem Zufall. Und jetzt kommen wir dazu, unseren eigenen inneren Kummer zu betrachten. Also all das Leid, das wir in unserem eigenen Gemüt, in unserem Geisteszustand erfahren. Und wenn wir dann solches Leid und solchen Schmerz, der in unserem Herzen zu sein scheint, uns vornehmen, woher soll denn bitteschön dieser vermeintlich vorhandene wirkliche Schmerz kommen? Ist dieser Schmerz gezeugt allein durch sich selbst? Ist dieser Schmerz entstanden in meinem Herz allein durch etwas, was völlig anders ist, wesensfremd von diesem Schmerz? Oder macht es eine Verbindung des Entstehens von aus sich selbst heraus und anderen, das diesen Schmerz bewegt? Oder ist er rein zufällig aufgetaucht, ohne jede Entstehensursache? Das gilt es zu klären. Und wenn man dann herausfindet, dass alle Viere nicht haltbar sind, dann bleibt allein der Eindruck, der bloße Eindruck von diesem Schmerz, der dann nichts weiter ist als ein bloßer Eindruck, ein täuschender, trügerischer Eindruck, der in wechselwirkender Beziehung zu anderen Arten des Eindrucks auftaucht. So, sind wir an dieser Stelle angelangt, in der Untersuchungsfolge des großen Schützers Nagarjuna, in seinen Versen zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges bis hin zu Nummer 12, der Untersuchung von Kummer und Leid. Und damit ist unsere Zeit zugleich auch aufgebaut. Ich finde mal erneut das Lied an von Mila Rehbart, die vortreffliche Beschreibung des mittleren Weges.
Das ist, was ich erlebe.
Ja, aber ich denke gerade darüber nach, ob es nicht möglich wäre, vielleicht morgen Vormittag, was zugleich unsere letzte Sitzung darstellt, nicht erst um 10, sondern bereits um 9 zu beginnen, sodass Gelegenheit dafür besteht, auch Fragen zu stellen. Und dann im Anschluss daran möchte er wenigstens von dem Rest, den wir nun hier aus Kürze der Zeit nicht haben bewältigen können, von diesem Rest wenigstens die mögliche Überlieferung geben, in der Hoffnung und Erwartung, dass dann jeder dann später, wenn er sich dieses Buch, jetzt auch mit Kommentar zusammen abgedruckt ist, wenn er sich dieses vornimmt, dann eigenständig so als Hausaufgabe den Inhalt wird verstehen können. Und darin ist auch die Erklärung enthalten des glorreichen Chandra Kirti über die 16 Arten des Leerseins und nochmal vierfach zusammengefasst, also zusammen 20. Und davon wird es alleine genügen, den Lum, also die mündliche Überlieferung zu geben, weil das durch Eigenstudium dann später schon verständlich wird. Und wenn es darum geht, Fragen zu stellen, dann wäre das eigentliche Günstige, also die Situation, wo die besten Fragen dann auftauchten, die, nachdem man bereits in einem Durchgang komplett vertraut geworden ist mit all den 27 Untersuchungen Nagarjunas. Warum? Weil ja gerade die Folge dieser 27 Untersuchungen sich daraus ergibt, dass die, die an der Welt als wahr und wirklich festhalten, ihre Einwände vorbringen. Viele unserer Einwände werden sich darin auch wiederfinden und Nagarjuna hat sie genau in dieser Reihenfolge dann bewältigt und hat sie erklärt und behandelt und so wäre der richtige Zeitpunkt für Fragen stellen, wenn man alles komplett abgeschlossen hätte. Haben wir aber nicht und werden wir auch hier nicht können, in der richtigen Weise, so muss es dann genügen, dass man morgen eben von dem Rest sozusagen im Vorbeiflug einen Eindruck bekommt. Aber Fragen können gestellt werden dann in der morgigen Sitzung. So, jetzt haben wir 2 Stunden bereits hier ausgehabt. Und wenn man jetzt noch im Anschluss daran ein bisschen üben wollte, dann könnte es passieren, dass dieses ruhige Verweilen dann in einen Tiefschlaf ausartet. Und um das zu vermeiden, greifen wir lieber jetzt rechtzeitig die Flucht. Yeah,